Ja, hallo. Wie gesagt, mein Name ist Marius Krüger. Ich bin in den nächsten 45 Minuten Ihr Nachmittagsversüßer. Ich muss mich zunächst erstmal bedanken dafür, dass uns der liebe Mole eingeladen hat. Für eine Initiative wie unsere gibt es eigentlich nichts Größeres, als vom Chaos Computer Club eingeladen zu werden. Also ein fettes Dankeschön, dass wir hier sprechen können. Dieses Rumgeplänkel ist für euch natürlich maximal irrelevant, sondern euch interessiert, worum es geht. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich möchte euch von einem Weg erzählen, nämlich dem Weg, alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zu Bundestagsabgeordneten zu machen. Klingt erstmal relativ abstrakt. Wir werden darauf genau eingehen, wie wir das machen. Wir werden zunächst darüber sprechen, wirklich konkret ins Projekt, was tun wir als Verein, welche Services bieten wir an dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Dann werden wir lange über das Thema Datenschutz, Stimmanonymisierung sprechen. Wir sind hier im Bereich der Wahlverfahren aktiv, das heißt Wahlcomputerproblem, ziemlich interessant. Und am Ende habt ihr noch 5 bis 10 Minuten Zeit, eure Fragen zu stellen. Normalerweise habe ich so ungefähr 20 Minuten Zeit, am Anfang erstmal die politische Lage zu umreißen, das heißt eine Analyse vorzulegen, wie wir uns wo und wie wir uns politisch gegenwärtig befinden. Heute habe ich 2 Minuten Zeit, das soll die Analyse aber nicht schmälern. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, in der das Parlament bzw. die darin vertretenen, alle 4 Jahre gewählten Berufspolitikerinnen die Volksvertretung darstellen. Und wenn dann das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in seiner jährlichen Umfrage Olbers zu dem Ergebnis kommt, hier zitiert aus dem Jahr 2014, dass nur noch 23% der Bürgerinnen und Bürger dem Regierungshandeln ihrer Politiker vertrauen, dann ist dieses System nicht mehr mit viel Vertrauen gedeckt. Und wenn überdies die Bertelsmann Stiftung ermittelt aus dem Jahr 2011, dass 81% der Bundesbürger sich mehr politische Beteiligungsmöglichkeiten wünschen, dann ist auch klar, dass 81% noch nicht eingeschlafen sind. Was indes passiert ist, dass der Bundestag, also unsere Volksvertretung, relativ wichtige Entscheidungen trifft. Und mit relativ meine ich unsere persönlichen Alltäge betreffend. Da haben wir nämlich zum Beispiel die vorläufige Anwendung von CETA, einem der umfassendsten Freihandelsabkommen, hier in 2016, damals von der Großen Koalition in sehr großer Mehrheit mit einer namentlichen Abstimmung angenommen. Wir haben aber auch Themen, und die sind für einige hier im Raum wahrscheinlich deutlich relevanter, wie den Staatstrojaner, offiziell Gesetz zur effektiveren und praxistauglichen Ausgestaltung des Strafverfahrens. Keine namentliche Abstimmung, die Informierten werden es trotzdem wissen, wurde mit entgegen, also 2 aus der SPD-Reihe waren dagegen, aber sonst mit absoluter Mehrheit angenommen. Und auch interessant, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, 6 Tage später, nach der namentlichen Abstimmung Ehe für alle, der Raum war halb so voll. Ebenfalls in nicht namentlicher Abstimmung durchgesetzt die Zensurmaschine von Facebook. Jetzt werden einige von euch sagen, naja, das war mir aber vor der Wahl, also vor der Legislaturperiode, nicht klar, was ich da gewählt habe. So. Und ich sage doch, das war dir klar. Weil es gibt das Internet. Und das Internet hat all diese Informationen. Also wir können vergangenheitsbasiert gucken, was Volksvertreterinnen und Volksvertreter getan haben. Das Einzige, was uns fehlt, ist eine qualitative und strukturierte Möglichkeit, die Informationen in Time zu empfangen und zu haben. Dann, wenn wir sie brauchen, also die für unsere Wahlentscheidung relevanten Informationen. Und so ist es bei uns passiert. Wir haben das Internet, also den Informationsfreiheitsgedanken des Internets, verbunden mit der Erkenntnis, dass der Bundestag jeden Tag wichtige Entscheidungen trifft und die Abgeordneten, die für unsere Wahlentscheidung brutal relevant sind, zu einer Demokratie-App. So, heute heißt diese Idee Democracy und ist viel mehr als nur noch eine Idee. Sie ist eigentlich schon ein konkretes Produkt, besser gesagt 3. Vielleicht haben es einige schon mitbekommen, das Flaggschiff unserer Bemühungen ist die Democracy-App. Wir haben dazu eine Browser-Version und den Open Data Service Bundestag.io geschaffen. Ich werde jetzt auf jedes der Produkte eingehen und direkt vorstellen, was wir tun. Fangen wir mit der Democracy-App an. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wer sind wir und wie denken wir? Wir sind Internetoptimisten. Das bedeutet, dass wir beweisen können, dass das Internet massive Effekte auf die Partizipation bereits in der Vergangenheit hatte. Und deshalb glauben wir, dass das Internet über die klassischen Wege, die wir kennen, auch in der Zukunft massiv die öffentlichen Belange betreffen wird. Als Innovatoren haben wir dann die Möglichkeit, und das ist das, was die Geschichte zeigt, man kennt vielleicht das Zitat von Buckminster Fuller, man schafft niemals Veränderungen, indem man das Bestehende bekämpft, sondern nur, indem man neue Modelle baut, die das Alte überflüssig machen. Und diese sogenannten Zehnfachverbesserungen, die man zum Beispiel vom Auto kennt, das Auto war eine Zehnfachverbesserung zur Pferdekutsche oder der PC eine Zehnfachverbesserung zur Schreibmaschine, genau das versuchen wir für deine Wahlentscheidung hinzubekommen. Oh, der Empfang ist hier auch nicht so optimal. Und dafür haben wir die Democracy App konzipiert. Die Democracy App hat 4 Bereiche, auf die wir zielen. Wir haben zum einen den Bereich offenes Parlament. Das heißt, wenn wir von einer Demokratie reden und der Bundestag unsere Volksvertretung ist, dann müssen wir auch sehen können, was da passiert. Ohne das ist überhaupt nichts möglich. Wir möchten politisch bilden. Wir haben den Aspekt digitale Partizipation. Darauf wird man dann oft reduziert. Ja, ihr seid ja die Volksabstimmungs-App. Und der Riesenpunkt Voting Advice Application. Jetzt komme ich dazu, was wir wirklich tun. Und das ist immer die größte Freude. Wir zeigen dir, was im Bundestag wirklich passiert. Und zwar ungefiltert, nicht von den Medien durch eine Wertung verfälscht, sondern genau das, was wirklich im offiziellen parlamentarischen Prozess passiert. Das bedeutet, alle Bundestagsvorgänge, der Bundestag hat eine Systematik, alles in Vorgängen zu erfassen, zeigen wir die in verschiedenen Listen an. Wir haben uns da die Listen vorgenommen, Abstimmung, Vorbereitung und Vergangen. Das heißt, in Abstimmung heißt unmittelbar vor der Abstimmung, im parlamentarischen Prozess so weit vorangeschritten, dass eine Abstimmung kurz bevorsteht. Vergangen logischerweise das, dass es jetzt kurzzeitig war. Und in Vorbereitung das, was angekündigt ist, aber noch nicht so weit ist, also kurz vor der ersten oder zweiten Lesung steht. Und was wir dann machen ist, zu jedem dieser Vorgänge alle Detailinformationen bereitstellen. Das heißt, man kann dieses Gesetz zusammengefasst lesen, man kann die ganzen Dokumentennummern, die Sachgebietszuordnung, man kann auch die Dokumente, sieht man hier, selber nachgucken. Und das Transformative an diesem Konzept ist, dass wir zusätzlich zur Information und zur Bildung, das heißt, wir pushen über Bundestagsabstimmung, jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, selbst abzustimmen. Das bedeutet, wir geben dir ein virtuelles Bundestagsmandat. Du kannst dich wie ein Bundestagsabgeordneter entscheiden zwischen den Auswahlmöglichkeiten, ich stimme zu, ich enthalte mich, ich lehne ab. Und was dann passiert, ist Folgendes. Wir erzeugen ein anonymisiertes Community-Ergebnis. Das heißt, alle Einzelvoter werden zusammengefasst zu einem Community-Ergebnis, sodass man sich als Nutzer, dass man als Nutzer den Grad der Übereinstimmung der eigenen Position bzw. die Ablehnung mit der Community überprüfen kann. Und richtig interessant wird es dann, wenn man das noch mit dem Bundestag vergleicht. Das heißt, mit den offiziellen Resultaten einmal auf der Granularebene Bundestag, aber auch, das hängt schon wieder, herrlich, auf Fraktionsebene und Direktkandidatenebene. Das heißt, ich kann zu meiner eigenen Abstimmungsentscheidung gucken, wie hat hier in dem Fall, ich komme aus Göttingen, der Thomas Oppermann ist Direktkandidat, abgestimmt. Und wenn man das Ganze so ein bisschen weiterdenkt, wir haben auf der einen Seite Abstimmungsentscheidungen von mir als Bürger zu konkreten Gesetzen und auf der anderen Seite erfassen wir die von den Parteien. Naja, lass uns das doch einfach mal kreuzen. Und das nennt sich dann Wahlometer. Ihr kennt vielleicht den Wahlomat. Das ist die Wahlentscheidungshilfe von der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort kann man zu autorisierten Fragen eigene Stellungnahmen abgeben. Und dann werden von den Parteien auch ihre Antworten abgegeben und man bekommt sozusagen angezeigt, wie die Übereinstimmung in diesen Fragen ist. Der Wahlomat geht so vor, dass er das vor einer Wahl macht, das heißt in gewissem Sinne werden ex ante Wahlversprechen von Parteien mit Wahlerwartungen von Bürgern gekreuzt. Aber was offen bleibt, ist dann die Frage, naja, was haben davon, von dem Versprochenen, eigentlich die Parteien in der Legislaturperiode umgesetzt? Beziehungsweise wie haben die Parteien, / der Direktkandidat, in den mir wichtigen Belangen wird der abgestimmt? Und genau darauf wendet der Wahlometer an. Das heißt, wir bieten ein Tool für den parlamentarischen Echtbetrieb, was dir zeigt, mit welcher Partei du wie stark übereinstimmst, beziehungsweise mit welchem Kandidaten du wie stark übereinstimmst. Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Es macht vielleicht Sinn, dieses politische Tagebuch in unterschiedliche Zeitintervalle einzuteilen, um auch die eigene Veränderung zu sehen. Das heißt, es macht Sinn, hier auf Legislatur letztes Jahr, letzte Woche zu gehen. Das Ganze natürlich, wie ich gesagt habe, auf die Parteien, / die Fraktionen anzuwenden, aber auch möglicherweise auf den Direktkandidat. Und man kennt es vom Wahlomat, es ist möglicherweise sinnvoll, nach Bauchladenprinzip die Themen selber auswählen zu können, die dann in die Berechnung mit einfließen. Das heißt, hier kann man Sachgebiete ab- und anwählen und die doppelte Gewichtung mit einstellen. Zur Zeitplanung. Das ist 1.5.2018. Haben wir die Beta der Version der App rausgebracht. Wir werden jetzt in 1,5 Wochen die Version vollständig in die Stores bringen, den MVP, der Democracy App. Und dann wird im Februar 2019 Democracy Plus erscheinen mit dem Wahlometer als konkretes Tool. Wir machen weiter mit der Browser-Version. Ihr habt jetzt schon einen Einblick da rein, deshalb kann das unglaublich schnell gehen. Das Gleiche, was wir in der App machen, wird es auch im Browser geben. Das heißt, wir haben eine Übersicht mit verschiedenen Listen. Ihr kennt die Listen. In Vergangenheit zeigen wir die Ergebnisse schon mit in der Listenansicht an. Ich klicke jetzt mal da drauf, komme dann auf die Detailseite und da sind genau die gleichen Informationen, die man aus der App kennt. Alle aufgelistet, Dokumente, den Gesetzesstand. Das heißt, wir zeichnen auch eine Meilensteinkarte. Wir nehmen die historischen Daten, die Abstimmungsergebnisse. Aber abstimmen kann man in der ersten Version nur in der App. Das hat wahlverfahrenstechnische Gründe, darauf werde ich später zu sprechen kommen. Für Datenaktivisten extrem interessant, vielleicht Bundestag.io. Wir standen selber vor dem Problem, dass Bundestag.de bzw. die Parlamentsinformationssysteme keine maschinenlesbare Schnittstelle haben. Das heißt, es gibt zwar alle Informationen, optisch, aber es gibt sie nicht technisch auslesbar. Was wir gemacht haben, ist mit Bundestag.io einen eigenen Open Data Service geschaffen, der permanent nichts anderes macht, als eben die Bundestagsseiten zu crawlen, zu scrapen und diese Daten zivilgesellschaftlich zur Verfügung stellt. Ich habe dieses Schaubild ausgewählt, weil man gleich später noch auf die eigentliche Trennung bei uns in der App kommen kann. Das ist nämlich auch eine Server-Client-Trennung, aber so funktioniert der Gesamtservice und hierum geht es bei Bundestag.io. Was ist Bundestag.io? Also eine zivilgesellschaftliche API, maschinenlesbarer Bundestagsdaten, bewusst ausgewählter. Logischerweise haben wir die nur so weit erstmal entwickelt, wie wir sie brauchen, welche Daten wir brauchen. Und wir reichern diese Daten noch an. Ich werde jetzt auf die einzelnen Datenquellen kommen und erklären, was wir genau da holen. Da sind zum Beispiel die Beratungsabläufe drin, das sind die sogenannten Vorgänge. Das kennt man, das ist aus dem Parlamentsinformationssystem, der sich vielleicht mal ein bisschen damit beschäftigt hat. Und genau diese Informationen übertragen wir dann datentechnisch hier in der App dargestellt. Wir haben uns erstmal beschränkt in diesem ganzen Wust an möglichen Vorgängen, die es im Bundestag gibt, von kleiner, großer Anfrage, Entschließungsantrag, nur Gesetzgebung und Antragsverfahren abzubilden. Das ist jederzeit natürlich erweiterbar. Zudem ist das Ganze tagesaktuell, das heißt, unsere Scraper laufen permanent. Und ganz interessant, wir haben die historischen Daten. Das heißt, wir können den Beratungsverlauf von Gesetzen nachvollziehen, ganz individuell pro Gesetz, aber dann auch sozusagen auf größeren Ebenen könnte man sehr, sehr interessante Auswertungen fahren. Zudem scrapen wir permanent die Tagesordnung von Bundestag.de. Das hat den Grund, dass wir die Termine, wann bestimmte Abstimmungen, bestimmte Lesungen stattfinden, mit in der App anbringen wollen. Das sieht man dann hier in grün. Bei diesem Gesetz sind noch 3 Tage zur Abstimmung. Das heißt, wir zeigen die Restlaufzeit an. Das Ganze passiert 15-minütig. Es gibt die namentlichen Abstimmungen auf der Seite des Bundestages. Das sind immer diese Charts. Die gibt es auch auf Personen. Auch die übertragen wir sozusagen in Bundestag.io um dann diese Sachen anzuzeigen, das heißt die namentlichen Abstimmungsergebnisse. Und wo wir die Daten anreichern, ist genau bei den nicht namentlichen Abstimmungen. Vielleicht wisst ihr, dass 95% aller Abstimmungen eben nicht nach dem Prinzip namentliche Abstimmung funktionieren, sondern als Fraktionsabstimmungen nach Hammelsprung. Man hat vielleicht schon mal davon gehört. Und diese Informationen stehen nur im Plenarsaalprotokoll. Das hat auch den Grund, dass ich euch vorhin sozusagen Ausschnitte aus dem Protokoll zeigen musste beim NetzDG und Staatstrojaner. Was wir machen mit menschlicher Intelligenz, ist diese Prosatexte umzuwandeln in maschinenlesbare Abstimmungsdaten, um sie dann hier anzuzeigen. Wir sind da dran, das auch mit einer künstlichen Intelligenz sozusagen möglichst automatisiert zu machen. Wir haben aber in der jetzigen Entwicklungsstufe arbeiten wir tatsächlich noch mit händischer Redaktion. Diese Daten sind auch in Bundestag.io. Genau. Und jetzt wird es interessant. Weil jetzt klingelt hier erstmal was. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt geht es darum, ich habe euch jetzt wunderbar erzählt, was man damit alles Tolles machen kann. Aber ich muss euch noch erzählen, was man damit nicht Tolles macht oder was wir damit nicht machen, weil das Potenzial natürlich unglaublich ist, diese Daten zu erheben und mit diesen Daten irgendwie Schindluder zu treiben. Das ist genau der Bereich Stimmanonymisierung. Man hat in Deutschland eben den unguten Fall gehabt, dass es mal Profiling gab, sogenannte rosa Listen, und damit dann nicht so tolle Sachen gemacht wurden. Also die Frage, was passiert eigentlich mit den Daten? Das ist das Thema dieses Konvents, Datenspuren. Und wir haben zwei Implikationen, mit diesem Problem umzugehen. Einmal eine institutionelle und einmal eine technische. Für euch ist natürlich die technische viel interessanter. Ich möchte aber trotzdem kurz auf die institutionelle eingehen, weil sie zusammenhängen. Wir haben uns bewusst entschieden, als Träger dieser Initiative einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der sich in seinen Satzungen genau zwei Sachen geschrieben hat, dass er ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt und dass er bei Wegfall dieser Zwecke sein Vermögen auflösen muss, also quasi sich auflösen muss und es übergeben muss an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft. Das heißt, wir können keine Daten verkaufen. So, das ist prinzipiell erstmal ausgeschlossen. Das wird diejenigen von euch, die sich mit Google auskennen, nicht überzeugen, weil Google verkauft auch keine Daten, weiß aber trotzdem unglaublich viel über einen selbst. Das heißt, wir kommen jetzt vielleicht noch zu ein paar anderen Punkten, aber gleich dann darauf. Wir sind deshalb spendenfinanziert, wir verbuchen Open Book und wir sind und waren immer Open Source. Und das ist sehr bedeutend für euch, weil ihr das, was ich erzähle, nicht nur als Marketing erzählen, jetzt irgendwie hier so euch mal anhört, sondern wirklich nachprüfen könnt. Also wie der Code arbeitet. Und da kommen wir nämlich zum eigentlichen Thema, nämlich zu der technischen Lösung. Wie gehen wir mit diesen Daten um? Erinnern wir uns ein bisschen noch mal einen Schritt zurück. Was entstehen da eigentlich für Daten? Es ist so, dass es, wie ich euch auf den Screenshots gezeigt habe, jeder von euch die Möglichkeit hat, zu den Bundestagsverfahren seine eigene Stimmung zu artikulieren. Das heißt, es entstehen sogenannte Abstimmungsdaten. Man könnte auf zwei verschiedene Art und Weisen mit diesen Daten umgehen. Man kann einmal Meinungsforschung betreiben, das wäre so das eine Extrem. Da ist das Interesse, möglichst viele Informationen über denjenigen, der diese Daten abgibt, zu sammeln, um dann eben zu profilen. Oder man könnte, das ist das andere Extrem, damit umgehen, dass man das wirklich als Wahl arrangiert und dann eben Anonymität gewährleistet. Wenn man das als Wahl, um das mal ein bisschen abzustecken, machen möchte, dann gibt es gewisse Anforderungen, die an Wahlverfahren gestellt werden. Es gibt viel mehr als die drei, die ich aufgelistet habe, aber es sind die drei wichtigsten, um das Problem, den Zielkonflikt zu verstehen. Es gibt das Wahlgeheimnis, das heißt, dass während und nach einer Wahl keine Information darüber bekannt werden darf, wie jemand gewählt hat. Es gibt das Integritätsproblem, das heißt, es dürfen nur die eine Stimme abgeben, die auch berechtigt sind, eine Stimme abzugeben. Nicht weniger, nicht mehr, und diese Stimmen dürfen auch nicht verändert werden. Und es gibt das Verifizierbarkeitsproblem. Es hat zwei Dimensionen. Einmal, dass ich nachprüfen kann, ob meine Stimme auch korrekt mit in die Berechnung eingegangen ist. Und dann, dass man sozusagen berechnet oder dass global gesehen, universal gesehen, das Wahlergebnis korrekt berechnet wurde. Das heißt, individuelle und universelle Verifizierbarkeit. als jemand, der jetzt versucht, in diesem Bereich zu operieren, nämlich wir, muss man sich klar machen, was würde es bedeuten, wie kommen wir dahin, also konzeptuell gesehen, diese Punkte umzusetzen. Und wenn wir Integrität umsetzen wollen, das heißt, wir erinnern uns, wir wollen, dass nur diejenigen abstimmen, die wirklich berechtigt sind, dann müssen wir diejenigen eindeutig identifizieren. Oh, ich weiß nicht, warum das jetzt hier so abzappelt. Ich mache das vielleicht einfach gar nicht cool. So, wir müssen diejenigen eindeutig identifizieren. Wenn wir das Wahlgeheimnis aufrechterhalten wollen, dann müssen wir ein Verfahren etablieren, das diese sogenannte Stimmanonymisierung möglich macht. Das heißt, die Identität der Abstimmende und die Stimme voneinander trennt. Und wenn wir Verifikation wollen, dann müssen wir die Auszählung beweisbar machen. Das sind die Anforderungen, die sind jetzt damit erstmal abgesteckt, womit wir dann zu der Frage kommen, wie setzen wir das um? Problematisch ist nur, dass man verstehen muss, dass zwischen Nachvollziehbarkeit und Anonymität bei digitalen Wahlverfahren ein Zielkonflikt herrscht. Und das hat eben genau damit zu tun, dass wir zwei Probleme lösen müssen. Das eine ist das Urnenbuchproblem, das andere ist das Auszählungsproblem. Und dass im Digitalen, wie das Thema dieses Events ist, immer Datenspuren existieren. Lasst mich euch kurz erklären, was die beiden Probleme sind. Das Urnenbuchproblem beschäftigt sich, wie gesagt, genau mit der Frage, wer ist berechtigt, teilzunehmen und führt die Berechtigten in eben diesem, im sogenannten Urnenbuch. Und das Auszählungsproblem ist dann letztendlich die konkrete Auszählung der Stimmen. Im Papierwahlsystem haben wir dazwischen halt die krasse Trennung, die sozusagen durch den anonymen Stimmzettel gewährleistet wird. Im digitalen Raum haben wir die möglicherweise nicht. So, und wir müssen jetzt verstehen, dass dieses Thema und dieses Thema auf die Nachvollziehbarkeit einzahlen. Aber wenn ich im Digitalen, und ich unterstelle mal, es gibt für alles eine Datenspur, eine beweisbare Auszählung möchte, dann erreiche ich das auf gar keinen Fall. Das heißt, noch ist das Wahlcomputerproblem digital noch nicht gelöst. Das heißt, man muss sich in diesem Kontinuum zwischen Nachvollziehbarkeit und Anonymität, muss man sich positionieren. Man muss diesen Zielkonflikt auslösen oder auflösen, indem man sagt, man selbst, das eigene Verfahren, gewichtet eine Prämisse höher als die andere. Wir haben uns dafür entschieden, Anonymität höher zu gewichten als Beweisbarkeit. Und ich werde euch jetzt im Folgenden vorstellen, wie wir das tun möchten. So, auch wir, auch unser Verfahren, muss das Urnenbuchproblem lösen. Das ist im weitesten Sinne das Problem der Identität. Und das könnte man jetzt im beschriebenen Kontinuum auch wieder auf zwei verschiedene Art und Weisen lösen. Man könnte sagen, wir nehmen die Wählerkartei. Das heißt, diejenigen, die in Deutschland wahlberechtigt sind, die nehmen wir und die sind auch bei uns wahlberechtigt. So, wie kommen wir da dran? Ich persönlich habe die Daten nicht. Das eine Extrem, das wäre totale Identifikation. Das andere, man kann Anonymität auch darüber gewährleisten, dass man in der Identifikation anonym bleibt. Das heißt, man kann ein pseudonymes System zum Beispiel aufbauen. Der gegenteilige Pol. Dazwischen gibt es digitale Identifikatoren, die unterschiedlich gut sind. Da gibt es zum Beispiel die E-Mail-Adresse. Man kann sich vorstellen, ich kann mir mehrere E-Mail-Adressen erstellen. Es ist ein Stück schwieriger als mehrere Pseudonyme, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit. Man könnte auch auf E-Mail-Adresse identifizieren. Dann gibt es die Device-ID. Das heißt, jedes Handy, was man benutzt, hat eine eindeutige Nummer. Die könnte man als Identifikator benutzen. Logischerweise. Die meisten haben ein Handy, man kann sich natürlich mehrere Handys zulegen, aber das Verhältnis ist auf jeden Fall, es gibt weniger Device-IDs vermutlich als E-Mail-Adressen. Und dann, insbesondere weil wir in Deutschland sind, wäre vielleicht ein Identifikator eine deutsche Handynummer, also den Präfix +49 zu benutzen. Unser Verfahren hat sich dazu entschieden, als Nutzeridentität eine Mischung aus der deutschen Handynummer und der Device-ID in gehashter Form zu benutzen. Ich möchte jetzt hier zwei Begrifflichkeiten einfüllen. Das ist einmal TEL für eben die deutsche Telefonnummer und DIT für die Device-ID. Jetzt will ich diese eingeführten Begriffe noch mal ein bisschen erweitern, nämlich um HTEL, HTEL ist die gehashte Telefonnummer und HDIT, das ist die gehashte Device-ID ist. Das ist jetzt hier einfach mal beispielhaft mit SHA-256 gehasht. Und dann, nächste E, also das ist, man kennt das von ganz normalen Verifikationsprozessen, man braucht ein Username, Passwort, das wäre dann bei uns der Username, das Passwort. Und dann sozusagen nochmal eine Stufe weiter, also Schritt 2, die DHTEL ist die gehashte HTEL und die DHDIT ist die gehashte HDIT. Warum wir das brauchen, erkläre ich jetzt gleich, aber nochmal für euch im Hinterkopf, damit ihr mit den Namen umgehen könnt. Wenn wir von Identifikation sprechen, und ihr habt vorhin gesehen, da gab es dieses Schaubild, da gab es den Client und dann gab es den Server, dann sind wir sozusagen in verschiedenen technischen Lanes unterwegs und bei uns funktioniert das so. Der Client sendet eine Anfrage auf Verifikation zum Server. Darin übermittelt er seine gehashte Device-ID, seine Telefonnummer im Klartext und den vorher generierten JVT, der auch mit der Device-ID zu tun hat, aber in dem Moment, wo ich die App das erste Mal starte, entsteht. Das ist echt nervig. So, der Server speichert diese Daten zweifach gehasht. Das ist wichtig zu verstehen. In der Datenbank steht DHDIT und DHTEL. Das heißt, das doppelte Chiffrat von den originalen Klarsachen. Gibt aber die Telefonnummer in Klartext mit einem Verifikationscode an den SMS-Provider weiter. Dieser schickt mit dem Verifikationscode eine SMS an den Client, der diesen Code eingeben kann. Und jetzt eine Verifikationsbestätigungsanfrage wiederum an den Server schickt. Und zwar macht der Server dann wieder Folgendes, er überprüft, indem er diese Informationen nochmal hasht, ob die in seiner Datenbank verfügbar sind. Und wenn sie verfügbar sind, stellt er ein neues JVT aus, was er dem Client zur Verfügung stellt. Warum wir diese doppelte Hashung haben, ist, dass wenn man unsere Datenbank erbeuten würde, könnte man sich mit den Credentials mehr oder weniger als Abstimmender wiederum auf den Server klicken und abstimmen. Mit dem doppelt gehashten kann man das nicht. Das heißt, unsere erbeutete Datenbank ist wertlos. Wie genau machen wir die Stimmanonymisierung? Das heißt, wir haben jetzt Nutzerobjekte angelegt, die berechtigt sind abzustimmen mit dem Handy. Und da müssen wir uns nochmal so ein bisschen überlegen. Wir haben dann halt Client und wir haben einen Server und dazwischen findet irgendwie eine Kommunikation statt. Das heißt, wenn ich jetzt konkret abstimme, bei diesem Gesetz mich enthalte, dann passiert Folgendes. Dann wird mein Identifikationstoken, der eben ausgestellt wurde, mit meinem Stimmverhalten und der Procedure-ID, das heißt der Vorgangsnummer aus dem Bundestag, über einen HTTPS-Tunnel an den Server geschickt. Und beim Server wird das Ganze aufgespalten in zwei Tabellen. Und zwar in die sogenannte Vote-Tabelle und in die Voting-Tabelle. In der Vote-Tabelle steht deine Identifikation als du hast abgestimmt. Du hast an dieser Abstimmung teilgenommen. In der Voting-Tabelle kumulieren wir das Ergebnis nur. Das heißt, wir rechnen im Prinzip, die Tabelle ist immer sich selbst erneuernd und wir addieren immer nur deine Stimme darauf. Nochmal konkret in Prozess übersetzt. Du gibst dein Vote ab. Der Server checkt, ob du schon abgestimmt hast. Wenn das nicht der Fall ist, speichert er deine Identität in der Vote-Tabelle. Dein Vote addiert er in der Voting-Tabelle dazu. Retourniert anonym das Ergebnis auf dein Client und auf deinem Client wird lokal dein Vote gespeichert. Dieses Verfahren führt zu De-Anonymisierung, genau in diesen Fällen. Wenn nur du abgestimmt hast, das heißt, du der Einzige bist, wenn wenige Nutzer inklusive dir abgestimmt haben und alle außer dir ihr Ergebnis veröffentlicht haben, wenn der Netzwerkverkehr überwacht wird, beziehungsweise das SSL gebrochen, das ist der Angriff auf das Netzwerk, wenn dein Smartphone optisch überwacht wird, das ist Angriff auf den Client, oder wenn serverseitig Software irgendwie eingespielt wird, die in irgendeiner Form lockt, das heißt, die im Klartext ankommenden Sachen lockt und bevor wir sie auseinanderziehen, also bevor wir sie spalten, letztendlich zur Verfügung stellt. Oder wir anfangen würden, in unserer Datenbank Timestamps zu speichern, über die dann auch prinzipiell Rückverfolgbarkeit da wäre. Das tun wir nicht, das tun wir auch nicht. Wir können natürlich nicht garantieren, dass sich irgendeine Logging-Software vor uns setzt. Wir können nur unseren Code regelmäßig warten, aber das ist sozusagen sind die Grenzen des Verfahrens, die einfach klar sind. Wir haben dazu ein Paper geschrieben, das kann nachgelesen werden. Was sehr deutlich ist, glaube ich, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dieses Problem versucht haben zu lösen, dass die Lösung nicht die schlussendliche Lösung ist, aber sie sozusagen für den Zweck, den wir verfolgen, nämlich Stimmanonymisierung möglich ist. Und jetzt habe ich die großartige Möglichkeit, wir haben immer davon gesprochen, naja, es kommt am 1.10. raus, wir haben uns kurzzeitig entschieden, die Mockracy App kommt heute raus, inoffiziell. Das heißt, ihr könnt euch sie jetzt einfach runterladen. Sie ist jetzt verfügbar im App und Play Store, F-Droid Store werden wir noch nachziehen, spätestens bis zum 1.10. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Vielen Dank. So, ich bitte jetzt meine Kollegen, ohne die das überhaupt nicht möglich wäre, das sind nämlich die eigentlichen Helden des Projekts auf die Bühne, das ist der Ulf Gebhardt und der Manuel Ruck. Und die werden oder wir werden gemeinsam für all eure Fragen zur Verfügung stehen. Die Mikrofone macht ihr an, indem ihr da auf Rot klickt. Bitte schön.
Kannst du bitte noch mal zur Folie 38 gehen?
Selbstverständlich.
Eine Frage. Eine Frage.
Hallo, jetzt.
Wunderbar, hallo, ich bin der Ulf Gebhardt.
Manuel, Ruck.
Und wir stehen für eure Fragen zur Verfügung,
wenn ihr welche habt. Ja, es wurde ja schon eine Frage gestellt, oder es wurde gleich wird eine Frage gestellt.
Gut, die habe ich leider noch nicht mitbekommen. Weil ich mit
dem Mikrofon es wurde der Wunsch geäußert, auf diese Folie zu gehen.
Okay.
Eine Frage im und zwar sind wirklich Rufnummer und Device ID die einzigen Identifikatoren, die ihr verwendet?
So ist es zurzeit. Wir verwenden ausschließlich die Device-ID und deine Telefonnummer als Identifikator.
Also ich sehe da das ganz große Problem, dass erstens die Telefonnummer bruteforcebar ist, zweitens beides Dinge sind, die theoretisch getrennt die Person wechseln können und auch praktisch in seltenen Fällen es durchaus möglich ist, dass das passiert. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Telefonnummer nicht mehr habe, weil ich mir einen neuen Vertrag hole und die Telefonnummer nicht mitnehme, wird sie irgendwann jemand anderem zugewiesen und sei es durch Zufall oder Absicht, derjenige kommt in den Besitz meines alten Telefons, dann hat er quasi die vollständige Möglichkeit, meine Identität zu übernehmen.
Da gibt's also es sind jetzt gleich ganz viele verschiedene Fragen zu diesem Mechanismus, den wir da gebaut haben. Wir haben einen Mechanismus eingebaut, dass du deine Also wir gehen davon aus, dass dein Telefon niemals zusammen mit deiner Handynummer an einen Dritten geht. Ja? Das halten wir für sehr unwahrscheinlich, diesen Fall, dass sowohl deine Handynummer als auch dein Device im gleichen Zug an jemand anderen geht. Weil du würdest in der Regel, wenn du es gestohlen bekommst, würdest du ja deine Handynummer zumindest mal sperren. Ja? Das heißt, ein Dritter wird in den seltensten Fällen über beides Kontrolle haben. Diesen Fall können wir auf jeden Fall nicht abdecken. Den anderen Punkt mit, jetzt habe ich, den Faden verloren.
Neue Vergabe von der Rufnummer nach 6 Monaten.
Genau, nach 6 Monaten Rufnummer-Neuvergabe. Nach 6 Monaten nehmen wir an, du hast ein neues Device mit der gleichen Telefonnummer. Also deine Handynummer, du meldest die ab, ein anderer bekommt die, hat aber jetzt ein neues Gerät. Dann kann er sich nach 6 Monaten entscheiden, dass seine Daten die Daten, die du ja dann abgegeben hast, als Vorgänger dieser Handynummer, nicht mehr gezählt werden. Wir haben dann ein Zeitlimit eingebaut von 6 Monaten. Das ist nämlich die gesetzliche Sperrfrist von Telefonnummern nach einer Neuvergabe. Nach dieser Zeit kannst du erneut abstimmen über die vorigen Vorschläge, wenn du dich dazu entscheidest. Das heißt, es ist eine aktive Entscheidung des Nutzers, ob er die alten Daten behalten will oder nicht. Grundsätzlich gilt, dass deine Stimme nur auf deinem Handy verbleibt. Das heißt, du kannst, wenn du diese alte Identität übernimmst, nicht die Stimme des Vorgängers sehen, weil die auf seinem Handy, und zwar ausschließlich auf seinem Handy, im Klartext liegt.
Das heißt, du siehst dann letztendlich einen ausgegrauten Abstimmungsbalken, du kannst nicht mehr teilnehmen, aber du kannst nicht sehen, wie der Vorgänger gestimmt hat. Ich hoffe, das beantwortet die Fragen.
Ich wollte noch mal kurz einhaken. Du meintest ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sowohl die Device-ID als auch die Rufnummer zusammen den Besitzer wechseln. Aber genau das passiert ja, wenn mein Telefon geklaut wird. Die Device-ID ist durch irgendeinen Betriebssystemaufruf auslesbar. Und meine Telefonnummer kann dort sonst wo rumhängen, in irgendwelchen Nachrichten, die mir gesendet wurden. Also ich brauche ja nur die Info, welches meine Telefonnummer ist. Also extrem wahrscheinlich, dass beides den Besitzer wechselt.
Ja. Also es gibt auf jeden Fall Limitierungen dieses Verfahrens. Wenn du die Device-ID, das verstehen wir als dein Passwort, dein geheimes Passwort, wenn du die sozusagen verlierst und deine Telefonnummer bekannt ist, dann kann sich jemand anderes auf diesem Service einloggen, in deinem Namen. Das geht. Sofern du dich verifiziert hast. Solltest du jetzt feststellen, dass deine Nummer gestohlen wurde, kannst du ja die Nummer, also du meldest sie als gestohlen, kriegst eine neue SIM-Karte und verifizierst dich neu. Und auf die Art und Weise würdest nur du die Stimme haben. Ja, also,
ja. Das ist korrekt, was du gesagt hast.
Ich denke schon, ja.
Kurzer Vorschlag zur Güte in genau diesem Verfahren jetzt an der Stelle. Wenn man jetzt an die Device-ID jetzt quasi nochmal einen Passwort-Hash anhängt, wäre doch das Problem in Summe fast gelöst, oder?
Das kann durchaus sein. Also ein Salt anhängen, ist richtig. Hat einfach, also entweder muss man dann den Nutzer den eingeben lassen, zum Beispiel ein Passwort, dass er sich wieder merken kann und dann neu eingeben muss. Die App ist halt darauf ausgelegt, von der Installation an zu funktionieren. Deshalb ist es da nicht mit drin. Ich finde das einen sehr guten Vorschlag. Da sollten wir vielleicht mal drüber reden, ob wir da ein Verfahren finden, was das sicher macht, sodass wir das. Also, dass auch dieses Verfahren besser ist, dass wir auf dem Device vielleicht noch ein geheimes Passwort, ein Salt speichern, der angehängt wird. Finde ich gut, hat aber Nachteile der Wiederherstellbarkeit, falls da was verloren geht. Und da du bei uns nur einmal abstimmen kannst und nicht mehrmals, du brauchst dann eine neue Handynummer, wenn du neu abstimmen willst, haben wir das im ersten Schritt nicht gemacht, einfach weil die Nutzererfahrung dann sehr schlecht sein kann, wenn da ein Fehler passiert. Versteht ihr sicher? Ne?
Ich habe eine Frage zu dem Valometer.
Ja.
Das Konzept ist ja nicht neu. Ich habe schon irgendwie vor ein, zwei Jahren so Websites gesehen, die das in der Art machen. Und die große Kritik war damals, dass an einem Abstimmungsverhalten eines Abgeordneten nicht unbedingt die Intention erkennbar ist. Zum Beispiel haben die Grünen gegen den Gesetzentwurf zum Atomausstieg gestimmt. Jetzt könnte man davon halt rauslesen, na gut, die Grünen sind gegen Atomausstieg. Das Gegenteil war aber der Fall, denen ging halt der Vorschlag nicht weit genug. Also wie geht ihr mit dieser Kritik um und seht ihr es trotzdem sinnvoll, auf diese Art Wahlempfehlungen zu geben?
Naja, also prinzipiell ist es ja so, das ist eine Empfehlung, völlig klar, und das ist ja keine Gewährleistung, dass wir damit sagen, das ist vollkommen korrekt. Worauf du mehr oder weniger referenzierst, ist die Problematik, wie der parlamentarische Prozess funktioniert, wie Gesetze benannt werden, wie das Stimmverhalten ist sozusagen. Und es ist oft der Fall, dass gleiche oder vom Titel ähnliche Anträge vorliegen, die von unterschiedlichen Antragstellern sind, die vermutlich auf das Gleiche vermuten lassen, aber inhaltlich total unterschiedlich sind. Wenn man ein Abstimmungsverhalten nach Titeln forciert, dann ist die Qualität der Wahlempfehlung natürlich deutlich schlechter, als wenn man sich wirklich konkret mit den Inhalten auseinandersetzt. Ich glaube, man sollte diese Wahlempfehlung wirklich in dem Maße bewerten, wie intensiv man sich damit auseinandergesetzt hat. Und für denjenigen, der das wirklich nicht intensiv macht, ist es halt maximal ein erster Indikator.
Okay, von mir noch eine Frage zu diesen Eindeutigkeit der IDs. Für mich heißt das ja nach der Diskussion vorhin, dass diese Merkmale eigentlich nicht geheim sein können. Also sowohl die Telefonnummer, die ist ja quasi öffentlich bekannt für bestimmte Stellen, und die auch die Device-ID von meinem Mobiltelefon könnte man durch irgendwelche Quellen irgendwie in Erfahrung bringen. Also sie wird irgendwo kommuniziert werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine größere Sammlung von Telefonnummern und Device-IDs halt bekomme, könnte ich sogar im großen Maßstab, indem ich das System irgendwie dem System vorgaukel, ich bin im Besitz der Telefonnummer, also ich bin sogar im Besitz der Telefonnummer und ich bin sogar im Besitz des Gerätes, also ich hätte die Device-ID, könnte ich diesem System quasi in größerem Umfang die Wahl, oder nicht die Wahl, aber meine Stimmen manipulieren, wenn ich mehrere von diesen Datensätzen hätte. Wäre das möglich, dass ich quasi, ich bräuchte vielleicht gar kein eines dieser Mobiltelefone, sondern ich bräuchte nur irgendwie die Device-ID und die Telefonnummer und könnte dann über diese API quasi diesen Vorgang manipulieren und die Stimmabgabe manipulieren.
Da gibt es zwei Prämissen zu, und zwar erstens, der Nutzer muss sich verifiziert haben. Also diese Handynummer mit der Device-ID, die muss sich verifiziert haben. Die müssen nach wie vor gültig sein. Und die Verifizierung passiert über ein SMS-Verfahren. Ja, also irgendwann mal muss das passiert sein in der Vergangenheit. Und der Nutzer darf zu dieser Abstimmung noch nicht abgestimmt haben. Hat er schon abgestimmt, kannst du keine erneute Stimme abgeben und sie auch nicht zurück. Also kannst du nicht rausfinden, wie der Nutzer gestimmt hat. Aber das ist richtig, bist du im Besitz von beidem, dann bist du in der Lage, für diesen Nutzer abzustimmen. Im Idealfall merkt das dann der Nutzer. Wenn du einen Vorschlag hast, wie wir die Geräte, wenn wir das als Identifikator, also wir haben uns entschieden, die Handynummer bzw. das Handy als Identifikator zu nehmen, weil das sehr einfach ist und jeder hat so eins, ja, und du musst nicht aufs Amt gehen und deinen Personalausweis irgendwie verifizieren oder irgendeinen Kartenleser haben, ja, das ist halt einfach sehr einfach. Wenn du einen Vorschlag hast, wie wir das Gerät eindeutiger identifizieren. Ja? Also das SALT ist ja zum Beispiel so ein Ansatz, dass man noch ein Passwort auf dem Handy speichert, ja? Und das zusammen hasht und dann schickt. Wie gesagt, da gibt es große Probleme der Wiederherstellbarkeit. Ja? Keine Ahnung, dein Handy geht mal aus, die App, der Speicher geht kaputt oder irgendwas, du musst die App neu installieren, ist das Passwort nicht mehr da, alle deine Daten sind weg und auch deine Analysemöglichkeiten sind nicht mehr da. Also wir sind da auf jeden Fall auf einem Grat unterwegs zwischen Anonymität, Sicherheit und der Nutzerfreundlichkeit, die ja auf jeden Fall im Vordergrund stehen muss, weil wenn es keiner benutzt, macht es auch keinen Sinn. Das beste Verfahren aus unserer Perspektive wäre, wenn die Leute sich auf ihrem lokalen Bürgerbüro verifizieren, ja, aber das ist erstens sehr viel Aufwand, das müssen sehr viele Leute dann, also es ist Aufwand einfach sowohl für das Amt, als auch für den Nutzer, und das schmälert unsere Wirkung einfach. Deshalb haben wir uns für ein leichteres Verfahren entschieden. Ja, es hat du hast da vollkommen recht, dass das angreifbar ist an der Stelle, wenn du diese Informationen leakst. Unsere Primärprämisse ist, dass dein Telefon sicher ist. Wenn du halt dein geroutetes Telefon mit Spy-Software infiziert hast, dann dafür garantieren wir nicht. Nächste Frage, bitte.
Ich hätte eine Frage dazu. Ist das Programm auch rein passiv lokal nutzbar, ohne dass man sich verifiziert oder dass man generell sein eigenes Abstimmungsverhalten in irgendeiner Form ins Internet stellt, wie auch immer geartet?
Darf ich? Willst du?
Gerne.
Willst du? Also die App ist passiv nutzbar. Du kannst sie herunterladen, dann wird deine gehashte Device-ID übertragen. Um abzustimmen, musst du, das heißt, du kannst diese Informationen, wenn du bereit bist, deine gehashte Device-ID in doppelt gehashter Form in unserer Datenbank zu haben, kannst du die einfach runterladen und passiv benutzen. Ja? Du musst deine Telefonnummer nicht angeben, du musst einfach nur das Ding installieren und dann kriegst du alle Informationen zu den Vorgängen. Wenn du allerdings die Community-Ergebnisse sehen möchtest, oder die Bundestagsergebnisse, musst du abstimmen. Das machen wir aus dem Grund, um eine Voreingenommenheit auszuschließen, dass du nicht aufs Ergebnis guckst und sagst, ja, ich stimme mit der Community, sondern dir eigene Gedanken machen musst. Deshalb zeigen wir das Ergebnis nicht an. Da, ja, also das ist diese Sache. Und prinzipiell, ja, passiv nutzbar. Du kannst es auch offline nutzen. Sprich, du kannst dich daheim die Liste runterladen und es dann im Zug offline lesen. wir übertragen keine Daten, was du liest, wir analysieren das nicht. Ja, also, ja.
War das die Frage oder zieht die noch in ein bisschen andere Richtung? Okay, perfekt. Wir haben geplant, dass du die vergangenen Abstimmungsergebnisse des Bundestags sehen kannst, aber nicht die von der Community. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Abstimmung im Bundestag ist, es ist ja ein Transparenz-Informationstool, logischerweise siehst du auch, was abgestimmt wurde, aber nicht eben das Community-Ergebnis.
Ich habe eine Frage zu dem Abstimmungsverfahren oder dem Anonymisierungsverfahren. Da ist jetzt ja immer nur ein Server im Spiel und ihr hattet gesagt, es ist ein schwieriges Problem und das verstehe ich. Hattet ihr denn andere Verfahren mal in Erwägung gezogen oder was hattet ihr euch dann noch überlegt? Vielleicht auch mit mehreren Systemen, die kollaborieren?
Ja, wir haben uns mit dem KIT getroffen, dem Karlsruher Institut für Technology, glaube ich, oder Technologie. Die bearbeiten Wahlverfahren. Das ist die Forschung für Wahlverfahren in Deutschland. Und die kennen zwei Wahlverfahren. Das eine ist ein Mix-System. Die funktioniert durch, wir machen ganz viel obskure Sachen, sodass du es nicht mehr nachvollziehen kannst. Und die andere, Gamal, heißt das Gamal? Oh, ich bin da unsicher, wie das heißt. Das ist ein kryptografisches Verfahren. Das konnten die uns aber nicht so einfach erklären, dass wir das sofort umsetzen konnten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, ein Verfahren zu wählen, was die Stimme auf dem Server erst teilt. Ja? Und du sprichst ja von verteilten Systemen. Du meinst sicher Blockchain, solche Dinge. Blockchain, da ist oft im Gespräch, wenn es um Wahlverfahren geht. Ja? Da fehlt uns einfach die praktische Anwendbarkeit. Da gibt es noch keine Beispiele, die uns das zeigen, wie das geht. Und deshalb, wir wollten ein Produkt herstellen, was funktioniert, was anwendbar ist und deshalb haben wir uns gegen zum Beispiel eine Blockchain entschieden, auch wenn das oft an uns herangetragen wurde. Du hast so geguckt, als wäre Blockchain nicht das, woran du gedacht hast.
Sorry, aber wir haben noch Zeit für zwei Fragen, damit jeder mal drankommt. Bitte eine. Die Jungs sind noch ein bisschen da, ihr könnt nachher mit ihnen diskutieren.
Ja. Wir werden eure Fragen auch im Nachhinein noch beantworten. Ja.
Hier vorne war auch noch.
Hallo? Hallo?
Hört man mich?
Ja, gut. Ihr meintet ja vorhin, dass in der Browser-Version erstmal noch keine Abstimmung und so weiter möglich ist. Habt ihr das noch vor für die Zukunft? Also ich nehme an, dass es ein sehr viel schwierigeres Problem ist, aber ist halt doch eine gewisse Nutzergruppe, die da ausgeschlossen wird erstmal. Also definitiv. Habt ihr das noch vor?
Da ist die Frage des Verfahrens. Wir haben noch kein Verfahren entwickelt, das das macht. Ihr kennt vielleicht WhatsApp, vielleicht ist es nicht so beliebt unter Datenschützern, aber die haben ein Verfahren, dass dein Handy an sein muss. Also dein Handy stimmt dann praktisch ab. Also dein Handy ist derjenige, der die Kommunikation vornimmt und du gehst über den Browser-Handyweg. Das wäre eine Option, aber im Browser können wir halt persistent keine IDs, Daten, Dinge speichern und da ja die Stimme nur auf dem Gerät verbleibt, wäre dann deine Stimme verloren, wenn du deinen Browser-Cache löschst oder was auch immer du tust. Da gibt es mittlerweile neue Technologien, die an diese Richtung gehen, aber da haben wir noch kein konkretes Verfahren, wo wir die Stimme speichern und wie die Synchronität zwischen Handy und Browser dann funktionieren soll. Das ist aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein Gedanken, den wir gehen wollen, wenn die Möglichkeit sich ergibt.
Also um die Frage nochmal prinzipiell zu beantworten, natürlich wollen wir das. Das ist das Ziel, möglichst viele Menschen zu beteiligen. Nur wir wollen das halt nicht auf Kosten dessen tun, dass sensible Daten irgendwo im Äther sind und das Wahlverfahren irgendwie so aufgebläht wird, dass das Community-Ergebnis überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form für einzelne Identitäten steht.
Also was ich sagen wollte ist, schenken wir uns mal die ganze technische Angreifbarkeit und gehen mal ein bisschen weiter zurück in den Sumpf, in dem wir leben. Ich als widerlicher Patriarch schnapp mir das Handy meiner Frau, meiner zwei Töchter, klatsche denen eine Stimme für die mit ab. Ja. Habe ich von 4 Stimmen 3 manipuliert, habe ich ein 3/4 falsches Ergebnis. Damit ist für mich das Ganze der blanke Horror.
Ja, der Punkt ist ja nicht, dass wir für uns beanspruchen, dass dieses Community-Ergebnis repräsentativ ist. Ich glaube, das zeigt sich schon allein daran, dass wir die digitale Bruchlinie bedienen. Also wir haben niemals gesagt, dass diese Community-Ergebnisse in irgendeiner Form für die Bevölkerung stehen. Sie stehen genau für die Gruppe der Nutzenden, beziehungsweise derjenigen, die abgestimmt haben. Wir haben keine Verfahren etabliert, die die Repräsentativitätsforschung mit einbeziehen. Auch das ist natürlich ein Gedanke für die Zukunft, das zu tun. Aber für uns hat dieses Community-Ergebnis eigentlich nur den Wert, dass es für die Leute, die die App benutzen, sozusagen Indikator ist, für keinen anderen. Und für mich persönlich ist eher der Valometer das Tool, was ich haben möchte. Also ich möchte meine konkreten eigenen Abstimmungsergebnisse kreuzen mit dem Bundestag. Wir messen dem Community-Ergebnis insofern nicht die größte Bedeutung bei.
Ja, das Thema wirft, wie ich sehe, viele Fragen auf, aber die können wir jetzt nicht mehr alle abhandeln. Erstmal schönen Dank für den Vortrag.